Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Football's coming home. Wenn es bei der Borussia mal nicht ganz so läuft, denkt ihr dann auch an diesen englischen Song? Wie die Gladbacher und Borussia-Fans in ganz Deutschland haben auch die Engländer ein ganz besonderes Verhältnis zum Fußball und zu Mönchengladbach. Ja, Borussia und die Briten. Das ist ein faszinierendes Thema. Eins, das ihr jetzt in der Fohlenwelt am Borussia-Park entdecken könnt. In einer neuen Sonderausstellung erzählt die Fohlenwelt kleine und große Geschichten rund um Borussias besonderes Verhältnis zum britischen Fußball. Dafür verwandelt sich der Ausstellungsraum in einen britischen Fußballpub. Und ihr könnt dort im EM-Jahr 2024 in internationalen Beziehungen schwelgen. Lasst euch an der Theke von einem Spieler die Story vom ersten Borussia-Trip nach Schottland 1960 erzählen. Spielt am Kicker das Europapokalfinale der Landesmeister von 1977 gegen den FC Liverpool nach. Oder erfahrt von britischen Fans, warum sie ihr Herz an Borussia verloren haben. Taucht ein in die britisch-borussische Geschichte, in der Fohlenwelt. Der Zugang zur Sonderausstellung ist im regulären Ticketpreis enthalten. Alle Infos und Tickets auf borussia.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Fohlenfutter-Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick und guten Morgen alle zusammen.
Ja, genau. Der frühe Vogel nimmt den Podcast auf am Montagmorgen, gut eine Woche nach dem Saisonende und auch nach dem Ende der Gladbacher Saisonanalyse. Und wenn wir ehrlich sind, so viel kann man nicht drüber sagen über die Inhalte, aber wir können sagen, dass es in dieser Hinsicht in der Führungsebene, in der sportlichen Leitung keine Änderungen geben wird. Es geht mit Trainer Gerardo Seoane und Sportchef Roland Wirkus in die nächste Saison. Und ja, Carsten, das sind die Bedingungen, unter denen wir dann auch jetzt diskutieren, durchgehen, was denn so im Kader passieren könnte oder auch passieren muss. Und ich würde sagen, wir machen das nicht chronologisch, sondern in bester Aufstellungstipp-Manier von hinten nach vorne.
Genau, und damit fangen wir an im Tor. Und geht es um zwei Dinge in meinen Augen. Einmal, wer wird die Nummer eins? Finde ich wichtig, dass diese Frage nicht gleich zu Beginn der Vorbereitung beantwortet wird. Und Punkt zwei, wer ist am Ende noch da im Torhüter-Team? Und einen Abgang wird es geben, Yannick. Das wurde schon kommuniziert vom Borussia und das wird wohl Jan Olschowski sein.
Ja, und ein anderer wurde auch kommuniziert, Jonas Kersken, an Jonas Schwund sozusagen unter den Torhütern. Jonas Kersken wechselt fest zu Arminia Bielefeld, genau, und Jan Olschowski, also noch ist es ja ein Soll, kein Wird, verliehen werden. Ob jetzt für ein Jahr oder für zwei, das wird sich zeigen. Aber er ist definitiv der Regionalliga West entwachsen mit, ich glaube, inzwischen 80 Einsätzen. Jetzt ist er bald 23 Jahre, noch ist er 22. Und da muss einfach mal jetzt eine komplette Saison im Profifußball her. Die kann eben Borussia nicht bieten, denn es gibt da ja diese beiden arrivierten Namhaften, die du auch gerade schon angedeutet hast, im besten Fall um die Nummer 1 kämpfen.
Genau, arriviert ist ein großes Lob, finde ich dann auch für Moritz Nikolas, der sich das in der vergangenen Saison
kommt erarbeitet ja von Arrivé, ne, ankommen, und das ist er ja.
Genau, ja. Und definitiv, ich sag ja, das hat er sich verdient, weil er ganz einfach dafür gesorgt hat, dass Gladbach viele Probleme hatte, aber keines im Tor, weil Jonas Omlin war ja doch sehr, sehr lange verletzt mit seiner Schulter und verschiedenen anderen Dingen, ist dann am Ende zurückgekehrt. Und ja, deswegen finde ich, wäre es wichtig, dass hier in der Vorbereitung zumindest, irgendwann muss ich dann natürlich Trainer Gerardo Seoane festlegen, aber in der Vorbereitung zumindest erstmal ein offener Wettstreit da ist um die Nummer 1. Ja, und die Nummer 3 hinter den beiden wird jemand bleiben, von dem viele dachten, dass er entschwinden würde in dem Sommer jetzt, und zwar Tobias Sippel. Aber da soll, auch das ist noch nicht verkündet, aber es soll verlängert werden.
Ja, das hat durchaus überrascht, aber es ist zumindest gut begründet, weil man sagt, ja, also ne, auf Position 3, da kann man sich halt auch keinen hinsetzen, der eigentlich den Anspruch hat zu spielen. Es muss aber trotzdem jemand sein, der die anderen auch richtig fordert, der gut fürs Torhüter-Team ist, und das ist Tobi Sippel in diesen jetzt mittlerweile 9 Jahren bei Borussia definitiv gewesen. Es soll also ein 10. geben für den mittlerweile 36-Jährigen. Und ja, bei Omlin und Nikolas besteht ja, ne, wir reden jetzt dann auch immer über kleine Türen oder dann am Ende sogar auch große, die sich öffnen können, besteht ja die Möglichkeit, dass jemand sagt, hey, den wollen wir haben und zahlen richtig gutes Geld dafür. Dann öffnen sich diese Türen. Die Frage bei Jonas Omlin ist natürlich, wer das tun sollte, auch aufgrund seiner verletzten Geschichte. Ja, bei Moritz Nikolas sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber man, glaube ich, darf sich auch auf der Torhüter-Position keine Illusionen machen, was da für Summen drin wären. Da ist ja doch immer noch eine gewisse Zurückhaltung bei den Teams, da auch mal richtig Geld in die Hand zu nehmen, sei es auch für richtig gute Torhüter. Und deswegen, ja, ist das wahrscheinlichste Szenario auf jeden Fall, dass es dann, das wünschen wir uns ja sozusagen, wir wissen es ja nicht, ob es so sein wird, diesen offenen Konkurrenzkampf gibt im Sommer. Und ja, da gibt es noch Mr. X, der auch noch nicht richtig kommuniziert, das ist Torhüter Nummer 4, denn man will ja immer ein vierköpfiges Torhüter-Team haben, aber es deutet dann doch einiges darauf hin, dass Top-Talent Thiago Pereira Cardoso, 18 Jahre alt, aus der U19 noch, aber auch schon mit U23-Erfahrung und einem A-Länderspiel für Luxemburg, diese Rolle annehmen darf, dort wachsen darf und ja, vielleicht dann irgendwann auch mal Borussias Nummer 1 wird. Aber erstmal wäre er dann die Nummer 4.
Ja, und die Mischung, finde ich, ist ja eigentlich gut. Du hast es schon gesagt, ein erfahrener Mann dann eben als Nummer 3 ohne den Anspruch und damit auch ohne die Gefahr, dass es dann internes Theater gibt. Da hat sich Sippel ja wirklich hervorgetan über die Jahre, die er da ist. Er war dann eben jemand, der immer stillgehalten hat, der akzeptiert hat, dass die Situation ist, wie sie ist. Das ist wichtig. Und aber wie gesagt, wichtig ist eben auch, dass Moritz Nikolas starke Saison dahingehend gewürdigt wird, dass eben nicht von vornherein gesagt wird, Jonas Omlin ist die Nummer 1. Der Schweizer geht natürlich mit dem Vorteil seiner Erfahrung und seiner Typhaftigkeit. Er ist ja tatsächlich einer der wenigen wirklichen Achsenspieler bei Gladbach da in diesem Wettkampf. Und wenn das ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, wird er sicherlich auch die Nummer 1 sein. Aber Gerardo Seoane weiß, Borussia Mönchengladbach weiß, wenn wieder irgendwas ist beim Omlin, dann ist da eine starke Nummer 2 da. Und ja, wie gesagt, also die Torwartposition ist sicherlich das, über wo wir uns am, oder was heißt wir, wo sich Gladbach am wenigsten Sorgen machen muss für die nächste Saison in meinen Augen.
Ja, das ist ja mit dem Sorgenmachen immer ein fließender Übergang, wenn die Lage ganz, ganz schlimm ist. Aber ja, die Torhüterposition ist nicht davon betroffen, aber ich glaube, der nächste Bereich, über den wir reden, schon eher die Außenverteidigung. Also wir machen jetzt von hinten nach vorne, von außen nach innen sozusagen. Und ja, es deutet sich an, dass Stevie Leiner dann doch bleibt. Ich glaube, wir hatten das ja eher offen formuliert und hätten es auch vertretbar gefunden zu sagen, man verlängert diesen Vertrag nicht mehr, aber wenn wir es jetzt mal sozusagen von hinten denken, das steht so ein bisschen über der ganzen Planung, ist es ja erstmal gut, die Spieler zu binden, die man hat, mit denen man sich auch noch eine Zukunft grundsätzlich vorstellen kann, denn wenn Leiner jetzt nicht verlängert worden wäre oder verlängert hätte, hätte man ja auf jeden Fall was machen müssen auf dieser Position und hinten rechts gibt es ja auch das theoretische, vielleicht irgendwann sogar wahrscheinliches Szenario, dass es Interessenten für Joe Skelly gibt. Ich meine, ein 21-jähriger US-Amerikaner mit 100 Profi-Einsätzen, das ist nun mal etwas, was dürftige, stagnierende Entwicklung hin oder her so einen Premier League-Club dann doch mal interessiert oder vielleicht einen sehr ambitionierten Zweitliga-Club in England, die ja auch viel Geld zahlen können. Also ja, ist es wahrscheinlich jetzt, also ohne dass es schon verkündet ist, doch so, dass Stevie Leiner der wahrscheinlichere Rechtsverteidiger bei Borussia ist, der am 1.9. noch da ist als Joe Skelly, oder wie siehst du das?
Ja, also bei Skelly darf man natürlich eines nicht vergessen, also grundsätzlich glaube ich auch, dass er natürlich der Mann ist, für den sich durchaus gerade in England Clubs interessieren könnten. Aber man darf nicht vergessen, dass er natürlich auch aufgrund seiner Vielseitigkeit, in der vergangenen Saison ist er ja der Pendler zwischen Außenverteidigung und Innenverteidigung auf der rechten Seite gewesen, war dann aber auch Backup für die linke Seite. Und das ist natürlich schon eine Kaderposition, die relativ wichtig ist in einem Club wie Borussia Mönchengladbach, der jetzt nicht mit dem großen Geld gesegnet ist und dort einen Spieler hat, der dann im Grunde drei Positionen in zwei verschiedenen System einnehmen kann, also sprich in einer Dreierkette den rechten Innenverteidiger, kann gleichzeitig auch die Schiene bespielen und kann aber auch in einer Viererkette dann eben der klassische Außenverteidiger sowohl rechts als auch links sein. Also von daher.
Fünf Positionen in zwei Systemen. Er kann ja.
Aber genau, das ist ein Vorteil, den man auch sicherlich im Auge haben muss. Aber das hat Roland Wirkus ja auch klar verkündet an mehreren Stellen, wenn da Angebote kommen für Spieler, die wirklich lukrativ sind. Und da bin ich absolut bei dir, dass eben Joe Skelly einer ist, der auf der Insel für Interesse sorgen könnte, vielleicht gerade bei Aufsteigern in die Premier League und bei Clubs aus dem mittleren Bereich der Premier League. Und da muss man dann natürlich als Borussia Mönchengladbach auch handeln. Aber nochmal, es wird gar nicht so leicht, den Skelly dann zu ersetzen. Einmal, weil er ja schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hat. Er hat jetzt nicht wirklich eine gute Saison gespielt, aber er weiß halt inzwischen, wie die Bundesliga tickt. Und er hat eben diese Flexibilität, diese Polyvalenz, wie Lucien Favre damals gesagt hätte. Und ist daher schon für mich ein Spieler, den man nicht so ohne weiteres gehen lassen sollte.
Aber ich glaube, jeder, der einen Transfergewinn auch dann bringen würde, da ja ist die Bereitschaft auch einfach größer. Ich weiß auch bei Skelly nicht so richtig, wenn es dann irgendwie so sich im Bereich von 10 Millionen Euro bewegen würde, ob da lang- und mittelfristig viel mehr drin ist. Sein Vertrag gilt ja zumindest noch langfristig, also dahingehend hat man überhaupt keinen Druck. Man kann sich das auch anschauen. Aber letztlich käme es dann auf die Details des Angebotes an und natürlich auch darauf, ob Skelly sich das vorstellen könnte, ob es eine Veränderung gibt im Sommer. Dann wechseln wir halb rüber nach links, weil eigentlich waren wir ja bei Skelly auch schon ein bisschen links aufgrund seiner Polyvalenz. Da hat Borussia sich vor der vergangenen Saison entschlossen, mit zwei wirklich sehr jungen Linksverteidigern in die Saison zu gehen, was zur Folge hatte, dass Luca Netz wirklich einer der, größten Stammspieler, also jetzt nicht körperlich gesehen, sondern was die Minutenanzahl anging, bei Borussia wurde, aber nicht einer der stabilsten. Und Lukas Ulrich, ja auch aufgrund von Verletzungen und aufgrund mangelnder Erfahrung des einen Jahres, dass er dann noch jünger ist als Luca Netz, war nicht so der richtige Herausforderer, als den wir ihn uns so hätten vorstellen können nach der Vorbereitung. Ja, eigentlich würde man sagen, da herrscht auf jeden Fall Bedarf, aber wenn wir jetzt gleich die Bedarfe auf anderen Positionen formulieren, Carsten, muss man vielleicht sagen, die oberste oder erste Priorität hat dann ein weiterer Linksverteidiger wahrscheinlich nicht, solange man ja zwei hat. Also es ist ja nicht so, dass Borussia einfach jede der vorhandenen Baustellen zack, zack, zack angehen kann und sich jeden Wunsch erfüllen, sondern man muss das schon sehr schwer priorisieren und da sehe ich dann im Gesamtgefüge doch ein paar Positionen, wo noch größerer Bedarf ist.
Zumal ja Luca Netz auch nichts dagegen spricht, dass er in seiner zweiten Saison, man darf das ja nicht vergessen, es war seine erste Saison, in der er wirklich diese Verantwortung getragen hat. Man hat dann gemerkt, dass es eben nicht so ohne weiteres geht, dass vorher ein Rami Benzebaini natürlich eine ganz andere Erfahrung eingebracht hat und sicherlich auch aufgrund dieser Erfahrung nochmal eine andere Qualität. Luca Netz hat natürlich diese Erfahrung gemacht und da hoffen wir doch mal, dass er daraus auch seine Schlüsse zieht und lernt, dass er merkt, wo es eben gehakt hat. Und ich glaube, gerade auf der Außenverteidigerposition muss man natürlich auch noch ein bisschen überlegen, für welches System sich am Ende Gerardo Seoane hauptsächlich, wir sind ja beide schon der Meinung, dass man sich etwas mehr festlegen sollte, dann entscheidet, weil dann kommt ja auch noch ein Franck Honorat mit ins Spiel in dieser Position, was die Schiene angeht auf der rechten Seite. Aber Luca Netz, sage ich jetzt einfach mal, geht in die zweite Saison und wird da alleine deswegen schon aufgrund der Erfahrung der ersten stabiler werden. Und wenn man dann eben einen Leiner im Kader behält, da hat man dann schon Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn Joe Skelly gehen sollte, dann wird es, glaube ich, schon notwendig sein, da auch einen breit aufgestellten Defensivspieler zu holen, der möglichst auch beide Seiten spielen kann. Aber für den Moment würde ich auch sagen, ist das für mich keine Position, wo jetzt am allerdringendsten was geholt werden muss. Ich glaube, wenn man das Geld einteilen muss, gibt es sicherlich 3-4 Positionen, die da deutlich, deutlich wichtiger sind, da etwas zu tun.
Es gibt zumindest einen interessanten Kandidaten, was ein relativ typischer Gladbach oder dann auch Roland Wirkus Move wäre, weil Christopher Lenz sehr wahrscheinlich RB Leipzig verlassen wird. Sein Vertrag läuft aus. Der ist 29 Jahre alt oder wird auf jeden Fall dieses Jahr 30, als 94er Jahrgang aus Borussias eigener Jugend, hat aber nie für die Profis gespielt. Das könnte dann, solange der noch nicht woanders unterschrieben hat, eine kostengünstigere Lösung sein oder perspektivisch gesehen, falls Lukas Ulrich dann verliehen wird, dass man auch spät auch noch jemanden leiht auf dieser Position. Also ja, ist zumindest nichts, glaube ich, wo in den nächsten Tagen jetzt hier irgendwelche großen Gerüchte aufkommen werden. Und ja, Luca Netz, klar. Der schaut sich das auch ganz genau an, wie sich die Dinge bei Borussia entwickeln, aber hat ja noch einen Vertrag bis 2026, also muss man da weder von der einen noch von der anderen Seite auch noch nichts forcieren. Ja, dann ab ins Zentrum, würde ich sagen, in die Innenverteidigung, wo es ja nominell im Kader 6 Spieler gab. Einer ist auf jeden Fall weg. Nicht so richtig, aber er ist nicht mehr Profi. Toni Janschke beendet seine Karriere und kümmert sich künftig um die Top-Talente. Und es bleiben dann also noch Max Wöber, wobei dessen Leihvertrag ausläuft, Nico Elvedi, Ko Itakura, Marvin Friedrich und Fabio Chiarodia. Ich frage mal so, Carsten, wer ist am wahrscheinlichsten noch da am 1.9.?
Ja, ich glaube tatsächlich die beiden längsten, Marvin Friedrich und Fabio Chiarodia. Denn Nico Elvedi ist sicherlich ein absoluter Transferkandidat für den Sommer. Er war ja im vergangenen Sommer fast schon weg. Du hast gesagt, Wöber, Vertrag läuft aus. Ich persönlich glaube nicht, dass die Gladbacher auch, wenn Leeds United jetzt nicht aufgestiegen ist in die Premier League, da die doch hohe Forderung von Leeds für den Wöber abrufen wird. Dafür fand ich auch die Stabilität, die er dann letztendlich auf den Platz gebracht hat, nicht angemessen, um da jetzt im zweistelligen Millionenbereich aktiv zu werden. Da gibt es sicherlich andere Kandidaten, über die wir dann sicherlich auch noch sprechen werden. Und klar, denkt man da an Bernardo aus Bochum zum Beispiel. Kostengünstigere Variante möglicherweise, gerade wenn Bochum ihn da freigeben sollte. Also von daher, Wöber, glaube ich, fällt auf jeden Fall weg. Naja, und Ko Itakura ist ja auch ein Kandidat. Da ist es, glaube ich, so ein bisschen wie bei Joe Skelly, wie du skizziert hast. Natürlich hat den Japaner jeder irgendwie so ein bisschen auf der Liste. Und natürlich ist er auch ein Kandidat für international agierende Clubs, weil er eben diese Erfahrung hat. Und damit ist er auch einer, für den Gladbach schon auch einen Transfergewinn erzielen könnte. Er ist ja für 5 Millionen Euro circa gekommen. Und da ist mit Sicherheit was drin. Also Ko Itakura ist für mich auch ein Wackelkandidat. Und somit, um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, Friedrich und Chiarodia sind die fix vorhandenen Innenverteidiger. Und ja, wenn man so will, ist Marvin Friedrich hinten raus ja auch einer der Gewinner dieser seltsamen Saison, weil eben die anderen doch oftmals Probleme erzeugt haben, insbesondere Elvedi. Und da wirkte er noch mit am stabilsten. Naja, und Chiarodia ist für mich einer, der sollte jetzt wirklich eine ganz andere Rolle spielen als in der vergangenen Saison.
Ja, du hast es bei Friedrich so formuliert. Man weiß nicht so richtig, ob er nicht einfach ein Nicht-Verlierer ist dieser letzten Phase, also weil die anderen um ihn drumherum echt auch großen Mist teilweise gebaut haben in den Spielen und er das nicht gemacht hat. Er hat genau das getan, was er kann, gerade in der Phase, wo Borussia dann auch tiefer gestanden hat. Ich weiß nicht so richtig, wie er dann seine Perspektive sieht. Man hört ja doch immer, dass er dann eher unzufrieden ist damit, wie es läuft und ja, auch so einer Rückkehr zu Union Berlin nicht abgeneigt wäre, wenn sich da was ergebe, je nachdem, ja, was jetzt dann auch Bo Svensson plant und der neue Sportchef Horst Held in Köpenick. Ja, deswegen also da auch jetzt kein Ausrufezeichen hinter, sondern so ein latentes Fragezeichen. Und bei Nico Elvedi muss man sagen, ja okay, selbst wenn es diese Ausstiegsklausel gibt, die würde jetzt nicht nur 5 Millionen Euro betragen, die müsste erstmal jemand ziehen und bedienen und seine ja Leistungen haben ja schon in der vergangenen Saison nicht dafür gesorgt, dass es da reihenweise Interessenten gab und sich die Clubs um ihn gerissen haben. Es hat nicht geklappt mit dem Wechsel und nach dieser Saison ist eben die große Frage, warum das jetzt eher klappen sollte. Also ja, kann man natürlich Wünsche haben nach Veränderungen als Verein, als Spieler, aber das muss sich dann auch erstmal ergeben. Deswegen ja, viele Fragezeichen auf der Innenverteidigerposition. Ko Itakura hat ja wirklich auch eine sehr, sehr schwache Rückrunde gespielt, ist nach seiner Verletzung und dem schwachen Asien-Cup mit Japan so gar nicht mehr in Schwung gekommen, hat ja, ich weiß jetzt, in Stuttgart auch noch richtig schwach ausgesehen im letzten Spiel. Also ja, da könnte sich einiges anders formieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man spielt eher Viererkette in Zukunft, erleichtert das ja auch die Planung, weil man nicht mehr 5-6 Innenverteidiger braucht, sondern auch einfach mit Vieren ganz gut klarkäme. Aber ja, unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, irgendein neues Gesicht wird es da schon geben im Sommer.
Also ich glaube eher, dass die Verteidigung komplett anders aussehen wird. Oder das ist, glaube ich, auch die Hoffnung, dass man eben mit Nico Elvedi Geld verdient, was man dann investieren kann. Und gerade in der Defensive, wir reden ja da immer noch über die 67 Gegentore, gerade in der Defensive brauchst du ja auch einen neuen Geist. Dieses ja unbedingte Verteidigen des Tores, dieses unbedingt Verhindern wollen von Gegentoren, da müssen Leute her, die das dann auch wirklich repräsentieren. Wie gesagt, Fabio Chiarot hat ja seine Spiele bekommen, finde ich, sollte jetzt in der Hierarchie deutlich aufrücken, damit wäre er ja dann einen Schritt weiter. Man muss schauen, ob es vielleicht im Nachwuchs dann einen gibt, der dann diese Standby-Position vielleicht einnehmen kann, aber wie gesagt, ich glaube und ja, angesichts der Gegentore muss man ja fast schon sagen, dass man es auch ein bisschen hofft, dass die Verteidigung einen anderen Geist und ein anderes Gesicht und damit auch einen anderen Geist hat in der neuen Saison. Sei es jetzt mit einer Dreier, sei es mit einer Viererkette, aber ein bisschen personelles Tauschgeschäft sollte da schon reinkommen. Wäre es ein bisschen vielleicht, um da einfach die Probleme auch mal richtig anzugehen.
Ja, so viel zur Defensive und dann ein bisschen nach vorne. Wir machen dann mal defensives, zentrales Mittelfeld zusammen. Ich glaube, ich lese einmal die Liste vor. Achso, wir haben bei den Rechtsverteidigern haben wir gar nicht über Simon Walde gesprochen. Das spricht nicht unbedingt für ihn, dass wir ihn übergangen haben, aber ja, verletzt gewesen zuletzt, auch in der U23 selbst nicht so gute Leistungen. Da bahnt sich der Durchbruch des 19-Jährigen nicht wirklich an. Ich weiß nicht mal, ob das dann ein Leihkandidat wäre oder ob es nicht sogar angesagt wäre, dass das Eigengewächs erstmal in der U23 performt und Stammspieler wird. Aber das noch sozusagen als Fußnote. Ja, und im Mittelfeld, das ist die einzige Position, wo es auch schon einen neuen gibt, den wir auch dementsprechend mit reinnehmen können. Philipp Sander, ein Achter von Holstein Kiel, aufgestiegen, Kapitän und jetzt eben in der Bundesliga angekommen. Es gibt Julian Weigel, Christoph Kramer, Manu Kone, Rocco Reitz, Florian Neuhaus und dann kommt ja auch Oskar Fraulo zurück, der einen nicht so schönen Nachmittag hatte, einen nicht so schönen Abend in den Conference League Playoffs in der Eredivisie beim FC Utrecht. Seine letzte Aktion für den Verein war tatsächlich eine rote Karte, in Führung liegend, Ausgleich kassiert, in der Verlängerung verloren und eben Europa verpasst. Jo, so will man sich nicht unbedingt verabschieden. Er wird wieder aufschlagen in Gladbach. Und wie viele Namen habe ich jetzt aufgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für maximal 3 Positionen. Ja, da dürfte sich dann wohl auch auf jeden Fall etwas verändern im Sommer.
Ja, also auch das Mittelfeld wird für mich ein Bereich sein, in dem sich viel tun muss. Denn da gab es doch die größten Malessen eigentlich wie in der Defensive. Klar, das defensive Mittelfeld zählt ja auch zur Abwehr, zählt also auch zur Gang of 67, will ich es mal nennen. Und darum sollte sich oder wird sich da ja auch viel tun. Manu Kone gilt ja schon seit geraumer Zeit als der wahrscheinlichste Wechselkandidat des Sommers, der, für den man vielleicht auch das meiste Geld bekommt, auch wenn vielleicht aufgrund der Summe, die man noch an Toulouse nachzahlen muss, aufgrund von Beratergebühren vielleicht gar nicht so viel übrig bleibt. Aber ich glaube auch, dass Kone unbedingt weg will. Also streichen wir ihn schon mal von der Liste. Florian Neuhaus und sein Verhältnis zu Gerardo Sioane, da ist es nicht zum Besten bestellt. Wäre für mich auch, ich redete von diesem Geist in der Mannschaft, um da was zu tun, eher einer, der vielleicht im Sommer, wenn dann eben die Angebote kommen, er hat natürlich noch seinen Vertrag, der erst vergangenes Jahr verlängert wurde, auch einer, der entschwinden könnte und ja, damit haben wir ja dann schon zwei. Wir haben auf jeden Fall Rocco Reitz, wir haben auf jeden Fall Julian Weigel, zwei Leute, die mit Sicherheit in den Planungen von Sioane auch eine große Rolle spielen werden. Weigel war ja ohnehin gesetzt. Ja, und Rocco Reitz auch. Du hast die Geschichte gemacht über den Goldjungen der Gladbacher. 34 Spiele hat er gemacht in der Bundesliga. Klasse Saison. Ist jetzt noch mitberufen worden zur A-Nationalmannschaft als ja Mittrainierer sozusagen in der Zeit, in der noch nicht alle Europakandidaten da sind, EM-Kandidaten da sind. Klasse Entwicklung von Rocco Reitz. Und da wird es auch weitergehen. Da gilt, was ich für Luca Netz gesagt habe, wobei Reitz ja eine weitaus stabilere Saison gespielt hat. Ja, und damit haben wir ja dann da schon den einen oder anderen, der möglicherweise weg sein wird. Und wir hätten dann eben, ja, wenn man es jetzt mal so sieht, in welcher Aufstellung auch immer, hätte man dann eben im defensiven Mittelfeld beziehungsweise auf der Achterposition, kann man sich dann ja vorstellen, dass man dann eben eine Aufstellung haben könnte mit Weigel, Sander und Reitz. Das wäre jetzt im Moment so das favorisierte Ding bei mir. Aber da wird sich natürlich noch was tun. Es sind ja wirklich auch viele Mittelfeldspieler im Gespräch, die dann kommen würden, wenn Neuhaus und oder Kone dann eben verkauft werden kann. Ao Tanaka von Düsseldorf, Kevin Stöger von Bochum, ein defensiverer, ein offensiver. Also da wird eine Menge passieren, glaube ich. Und Status jetzt, was hältst du von dieser Dreierkonstellation, die ich gesagt habe?
Ich kann, glaube ich, keine favorisierte Konstellation formulieren, auch wenn das auch meine wäre, ohne dass wirklich jetzt dieser zweikampfstarke Sechser gekommen ist. Also das ist von allen Prioritäten, die es geben kann, finde ich immer noch die allergrößte, dass dieser Reparierer kommt, dass eine Führungsperson kommt im Mittelfeld, dass dafür gesorgt werden kann, dass auch jemand anders außer Julian Weigel alleine auf der Sechs spielen könnte, dass Julian Weigel den passenden Partner auf der Sechs hätte, wenn er eine Doppel-Sechs bildet. Aber ja, solange der nicht da ist, würde ich auch sagen, kann man jetzt am ehesten mit Weigel, Sander, Reitz ins Rennen gehen. Gerade so Reitz und Sander, ja, das sind sicherlich Typen, die dann auch für eine neue Borussia stehen können, wobei man bei Sander ja wirklich nicht weiß, okay, wie kommt so einer in der Bundesliga an? Ist jetzt auch kein Automatismus, dass die alle so durchstarten wie Robin Hack, der ja sogar auch im Gegensatz zu einem Sander Bundesliga-Erfahrung schon hatte und Jugend von der TSG Hoffenheim, das ist ja schon ein bisschen anderer Werdegang. Ja, Fraulo ist so ein bisschen in der Reizrolle der Vorsaison, da bin ich sehr gespannt, was der jetzt wirklich dazugelernt hat in dem Jahr, das ja sehr ordentlich war. Beim FC Utrecht hat viel gespielt, ist ja auch immer noch erst 20 Jahre alt. Tendenz würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es da auch noch eine Leihe gibt, dass er nochmal verliehen wird. Weiß nicht, ob man ihn in Utrecht nochmal sehen will nach dieser Aktion da am Sonntag, aber eigentlich ist das ja zumindest so vom Profil und vom Verein sehr gut aufgegangen und könnte dann ein Vorbild sein für eine zweite Leihe. Ja, und deswegen auch jetzt mit Tanaka und Stöger wären beides gute Transfers in meinen Augen. Aber bevor man da etwas machen sollte, muss in meinen Augen in Richtung zweikampfstarker, wirklich giftiger, unangenehmer Sechser was passieren. Du hast gestern was geschrieben über Robert Andrich und Granit Xhaka, die ja im oberen Regal sozusagen die Gladbacher Sehnsuchtsspieler definieren, die definieren, was für ein Profil daher muss und was eben auch diese Spielertypen dann bewirken können in einer Mannschaft, der das eben fehlte. Das galt ja auch für Bayer Leverkusen. Also ja, deswegen im Mittelfeld weiterhin sehr viele Fragezeichen und auch Antworten, die dann womöglich erst sehr spät gegeben werden in der Transferperiode.
Ja, weil das sind natürlich genau die Typen, die im Grunde jeder haben will. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass Leverkusen für einen schon durchaus sehr gereiften Granit Xhaka noch recht viel Geld auf den Tisch gelegt hat, um ihn vom FC Arsenal wieder in die Bundesliga zu holen. Und ja, Robert Andrich ist ja wirklich auch so ein Spätstarter. Der war mit Sicherheit auch schon im Gladbacher Fokus, als er noch bei Union Berlin war. Hat dort sicherlich anders als Marvin Friedrich in Gladbach sich nochmal deutlich weiterentwickelt zum Positiven. Ist jetzt ja auch wahrscheinlich neben Toni Kroos die Doppel-Sechs in der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Und man hat ja gesehen, er hat ja gegen Bergamo nicht gespielt. Granit Xhaka war abgemeldet. Und da hat man ja gesehen, dass Leverkusen sofort riesige Probleme hatte gegen Atalanta, weil eben diese Körperlichkeit und diese Aggressivität, Xhaka konnte sie da nicht ausleben, weil die Italiener ihn da wirklich richtig gut rausgenommen haben und weil Andrich eben sehr spät erst reinkam. Fehlt sowas? Ist selbst Bayer Leverkusen das Unbesiegbare plötzlich besiegbar? Und deswegen die Wichtigkeit, dass zigfache Ausrufezeichen hinter dieser Position, bin ich absolut bei dir. Irgendwie gucken, dass man da einen guten Mann bekommt, der auch diese Dominanz im Mittelfeld dann haben kann, der vielleicht dann auch Julian Weigel nochmal neu definiert, weil der kann ja tatsächlich dann auch einer sein oder muss einer sein, das muss man auch mal ganz klar sagen, er ist ja auch hinter seinen Möglichkeiten geblieben als Führungsfigur, der sein Spiel dann nochmal anders einbringen kann. Ja, also das ist der klare Auftrag an die Kaderplaner. Ja, machen, oder?
Machen, dass wir auch über Christoph Kramer jetzt nur am Rande gesprochen haben, spricht auch nicht für seine Rolle, aber die ist, glaube ich, auch sehr klar definiert, nämlich in einer eher hinteren Reihe im Kader. Ein Jahr läuft sein Vertrag noch, so wenig wie in der vergangenen Saison, in der abgelaufenen hat er noch nie gespielt für Borussia, aber ja, da ist jetzt wirklich gerade auch unter Gerardo Seoane keine Renaissance, kein wievielter Frühling in Sicht. Aber ja, Christoph Kramer hat einen laufenden Vertrag und wer einen Vertrag hat, der ist dabei. So, weiter nach vorne, ja auch wieder von außen nach innen, würde ich sagen, und von rechts nach links. Die rechte Seite, ja eigentlich wenige Positionen, die so klar definiert sind. Da hat man ja auch mit 16 Millionen Euro in den vergangenen beiden Jahren einiges ausgegeben, aber bei Franck Honorat und Nathan Ngoumou kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass da ein Abgang ein Thema wird im Sommer. Deswegen wahrscheinlich die rechte Seite, die Position, über die wir am wenigsten reden müssen, neben den Torhütern, obwohl selbst da haben wir relativ viel drüber geredet.
Ja, ist auch richtig. Ich meine, wir haben ja einen Podcast, also muss man ja auch über irgendwas reden. Und es macht ja auch Sinn, gerade über die rechte Seite zu reden. Auch da sind wir natürlich so ein bisschen in der Systemfalle angekommen, wobei es ja sowohl mit einer Dreierkette als auch mit einer Viererkette eine Variante gibt, in der beide als rechtsaußen vorstellbar wären. Also ein 3-4-3 oder ein 4-3-3 würde ja dann auch mit klaren Außen möglicherweise gespielt werden können. Bei Franck Honorat sind wir natürlich auch immer ein bisschen in dieser Schienenspielerrolle, die dir gar nicht gefällt, wo ich immer noch so ein bisschen den Kostic-Gedanken habe, dass eben so ein verkappter Spielmacher auf der Seite. Bei Honorat würde ich sagen, er muss in der neuen Saison, und man darf nicht vergessen, seine erste Saison in Gladbach, in der Bundesliga vor allem, nochmal was ganz Neues. Ich habe zuletzt mit Berti Vogts, und er hat das auch in der Kolumne ja auch geschrieben, gesprochen. Er sagt, es ist wirklich ein Umdenken, eine ganz andere Geschichte, ob du in Frankreich wirklich schon ganz viele Erfahrungen hast und ein gestandener Spieler bist oder ob du dann in die Bundesliga kommst, wo plötzlich jeder Gegner, jeder noch so kleine Gegner dir gefährlich werden kann. Das gibt's in anderen Ligen so gesehen nicht, also zumindest nicht in Frankreich, in den Niederlanden, in Tschechien, wo eben Schwanzscharer auch herkommt. Von daher, da erwarte ich nochmal einen richtigen Leistungsanstieg, und Honorat sollte für mich auch ein unverkäuflicher sein. Egal, klar, wenn da jetzt jemand 50 Millionen bietet, gibt's keine Unverkäuflichkeit und auch nicht bei 25 Millionen, das ist klar. Aber eigentlich sollte er einer sein, der im Zentrum der neuen Borussia steht als Typ, aber auch als Spieler, und deswegen wäre er für mich, wenn wir jetzt mal von der Flügelposition ausgehen, auf jeden Fall gesetzt. Und ja, Nathan Ngoumou ist einer, der hat ja, das, wie will man seine Saison bewerten? Er hat wirklich richtig gute Momente gehabt, hat Tore geschossen, hat Tore vorbereitet, hat eigentlich gezeigt, dass er den nächsten Schritt, oder hat angedeutet, dass er den nächsten Schritt macht. Dann gab es wieder Spiele, wo man gedacht hat, oh mein Gott, was ist das denn? Und ja, bei Ngoumou habe ich immer noch eine Idee, ihn vielleicht neben dieser Flügelrolle noch ein bisschen so zum verkappten Mittelstürmer ein bisschen umzuschulen, wäre ein Auftrag an Seoane, weil er eben den Speed hat, weil er auch eine gewisse Körperlichkeit inzwischen hat. Und ja, dann wären beide möglicherweise auch zusammen sogar vorstellbar. Aber dadurch, dass Patrick Herrmann auch weg ist auf dem Flügel, sollte das eigentlich die Besetzung sein. Und man kann was draus machen, auf jeden Fall.
Ja, und Ngoumou hat seine Einsatzzeiten verdoppelt, hat diese 5 Tore geschossen. Also er hat genauso viele Minuten für ein Tor gebraucht wie beispielsweise Alassane Plea. Gut, dem kann man jetzt unterm Strich dann auch doch keine gute Saison bescheinigen, auch wenn es zwischenzeitlich mal richtig gut aussah. Ja, also Ngoumou ist auch so ein bisschen unter dem Punkt zu sehen, man kann jetzt nicht bei jedem, bei dem die Erwartungen nicht voll erfüllt würden, sagen, der muss weg und da muss sich was verändern, sondern dann auch mal Projekte weiterführen. Ich denke dann immer an Jonas Hofmann. Mein Gott, wie oft hat man gesagt, der hat keine Zukunft bei Borussia. Ja, erinnere mich da an sehr konkrete Gespräche, die wir auch schon geführt haben. Und dann, ja, stand Hofmann in der Startelf, ist Nationalspieler geworden und ist jetzt deutscher Doublesieger. Also, so Wege kann es geben. Ist nicht gesagt, dass der vorgezeichnet ist für Nathan Ngoumou, aber dieses Projekt würde ich auf jeden Fall weiter forcieren und schauen, wie man die Stärken, die er ja hat, auch gewinnbringend einsetzt. Ja, und wenn Franck Honorat weiter die Mehrheit seiner Spieler als rechter Schienenspieler macht, dann bin ich wirklich sauer. Nächstes Jahr. Ich will Franck Honorat vorne sehen, ob im 4-3-3 oder im 4-2-3-1. Es ist ja auch zu hören, dass die Tendenz in Richtung Viererkette gehen soll bei Borussia nächste Saison, dass diese Dreierkette, die vermehrt am Ende gespielt wurde, auch einfach der Gesamtlage geschuldet war, der ja defensive Stabilität bringen sollte, auch wenn das letztes Jahr nicht wirklich gelang, was die Gegentorzahl angeht. Aber ja, die rechte Seite, die rein französische, bei Borussia wirklich keine, die Sorgen bereiten muss. Und ja, der arme Franck Honorat, da denke ich immer noch, wie schaut der jetzt nach Brest zu seinem Ex-Verein, der wirklich vom Abstiegskampf in die Champions League gestürmt ist und er ist sozusagen vom Champions League-Teilnehmer in Spe in den Abstiegskampf gestürmt. Aber an ihm lag es nicht und wir gehen nach links. Ja, links ist eigentlich wirklich sehr spärlich besetzt, auch eine der wenigen Positionen, die so gar nicht doppelt besetzt ist und selbst Robin Hack zieht es ja ein bisschen ins Zentrum, im 3-5-2 hat er auch den verkappten Mittelstürmer die hängende Spitze gespielt, aber ja, hinter, neben oder als Herausforderer des Gladbacher Top-Torschützen Carsten, glaube ich, steht so ein weiterer Linksaußen, auch auf jeden Fall auf dem Einkaufszettel, gerne einer, der so im 1:1 auch noch ein bisschen mehr bewegen kann.
Ja, also zum einen könnte natürlich entweder Honorat oder auch ein Wumu auch mal die Seite wechseln. Das hat es ja auch schon gegeben im Fußball und das hat ja sogar zu guten Ergebnissen teilweise geführt. Aber klar, also ich glaube, die Antwort, die fast jeder Borussia-Fan im Moment auf diese Frage geben würde, ist wohl Zolis, Düsseldorfs Linksaußen und einer, der sich über die Saison und auch in der Relegation als wirklich stark herausgestellt hat. Und ich will mal sagen, auch das ist, was den Gladbachern halt fehlt, eine Heißkiste, wie man im Umgangssprachlichen so schön sagt. Also einer, der wirklich wie wahnsinnig auf dem Platz unterwegs ist, der auch ein Typ natürlich dadurch ist. Wir haben ihn ja schon in unseren Bilderstrecken, wer für Gladbach interessant sein könnte, schon seit echt längerer Zeit mit dabei. Seit 3 Jahren, glaube ich, von Create Football schon mal eingebracht worden. Also das ist ja schon dann sozusagen für uns ein Langzeitprojekt. Vermute allerdings, dass auch die Gladbacher ihn schon länger auf dem Zettel haben. Und ja, ich bin gespannt. Er ist ja auch sozusagen in der Premier League beheimatet bei Norwich City. Und
in der zweiten
müsste
Liga.
Dann in der zweiten Liga, im Championship, Entschuldigung. Und was aber nicht unbedingt bedeutet, dass er deswegen viel billiger ist für Gladbach jetzt. Also wäre vielleicht ein Leihprojekt.
Ja, Fortuna. Obwohl es ist, also billig ist er nicht, aber es ist liegt sozusagen auf dem Tisch, was er kosten würde. Da es heißt, Fortuna kann sich die Kaufoption nicht leisten, soll es bei 6 Millionen Euro liegen. Und ich würde sagen, für so einen Spieler, ja, ist das schon eine Summe. Wenn wir uns auch mal vorstellen, was würde das auslösen? Borussia holt Zolis. Das wäre sicherlich einer der wenigen, wo dann wirklich auch mal viele Fans sagen, boah, geil. Das, da bin ich auch mal gespannt.
Ja, und sowas muss passieren. Also da sind wir uns ja einig. Es wäre super, wenn das im Sechserbereich passiert, wo die Leute sagen, ho, cool. Und genau wie bei Zolis vorne, das würde halt dann zeigen, ja, da sind die Gladbacher wirklich dran interessiert, einen komplett neuen Geist in diese Mannschaft reinzukriegen. Ich muss ja sagen, dass Robin Hack, den ja eigentlich verkörpert hat, das ist eben der Typ, der zeigt, wenn jemand sich wirklich richtig reinhängt, dann kann er wirklich auch was bewegen, auch wenn er vielleicht aus der zweiten Liga, aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga kommt. Das darf man ja nicht vergessen. Bielefeld ist ja abgestiegen, sein Ex-Club. Und er hat, da hat Roland Wirkus ja wirklich ein Gespür gehabt und er hat sich auch vehement für diesen Transfer eingesetzt. Da hat er wirklich was auf den Tisch gebracht. Und deswegen ist ja Robin Hack so im Moment so das gedachte Vorbild für alles, was so zweite Liga-Stempel hat.
Ja, so ein bisschen kommt ja auch jeder Kandidat, der so gerade kursiert, hat ja irgendwas mit der zweiten Liga zu tun.
Ja, also
der,
ja, genau.
Der einzige Neue ist aus der zweiten Liga. Ja, ja, klar. Ne? Die ganzen Bochumer, Fortun, die Relegationsteilnehmer, irgendwie alles im Zweitliga-Kontext. Marcel Hartl aber nicht vom Meister FC St. Pauli. Nein. Der wird nicht verlängern, aber wohl ins Ausland wechseln und dementsprechend nicht zu Borussia. Also ist da zumindest die eine Spur erkaltet.
Genau, aber wie gesagt, da gibt's ja andere, wie gesagt, ein Kevin Stöger wäre für mich einer, der fürs zentrale Mittelfeld vorne natürlich eine Figur wäre. Und angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse von Gladbach muss man dann einfach auch in dem Regal dann schauen. Man wird jetzt keine Top-Top-Stars holen können, es sei denn, es gibt vielleicht günstige Leihgeschäfte, die hat es ja auch schon in der Gladbacher Vergangenheit gegeben, oder jemand, der irgendwo in einer Sackgasse angekommen ist, klar, da hat man dann immer einen Stefan Effenberg irgendwie im Kopf, der damals nach seiner Stinkefinger-WM in Italien festsaß und dann eben per Leihe nach Gladbach kam und da alles in der Mannschaft nochmal angetrieben hat und bis zum Pokalsieg. Naja gut, das sind historische Vorbilder, die natürlich glänzen. Marco Reus kam damals aus der zweiten Liga. Also das ist ja kein Makel, sondern es geht darum, dass man einfach das Gespür hat, sind die jetzt an diesem Punkt angekommen, den Schritt zu tun? Es gab sicherlich Zeiten, wo man bei Bundesligisten wie Freiburg oder Augsburg Spieler wie Kruse, wie Hahn geholt hat, die genau an dem Punkt waren. An dem Punkt ist Gladbach jetzt gerade nicht, in dem Regal zu gucken. Also guckt man dann vielleicht in der zweiten Liga, aber wenn man dann eben sieht, ein Tanaka, der bei einer Weltmeisterschaft für Furore sorgen kann, ein Stöger, der wirklich ein ganz, ganz toller Fußballer auch ist, der Freistöße direkt reinschießen kann. Yannick, was wäre das denn für eine Nummer? Gladbach schießt
mal wieder. Ja gut, man müsste dann vielleicht auch mal gefoult werden im letzten Drittel. Das wäre die erste Bedingung, die zu erfüllen
ist. Ja, das wäre der Auftrag an Gumu, wenn er spielt, weil der so schnell ist, kann er ja auch mal gefoult werden zum Beispiel. Ja. Also wir haben ja, man sieht, wir haben also schon weiterführende Ideen.
Wobei ich bei aber Stöger, ja, ne, also der hat diese Wahnsinns-Vorbereitungswerte und so, aber das ist jetzt ja auch nicht die gelebte Dynamik, ne, im letzten Drittel. Also er macht dann eher den Ball schnell oder vielleicht Kollegen schnell. Aber ja, ich glaube, das ist so einfach die Gladbacher Realität der Kaderplanung, der man sich stellen muss, dass das einfach ein sehr guter Transfer wäre. Es ist nun mal nicht so, dass man jetzt sagen kann, anderer Spielertyp, Johnny Burkhardt aus Mainz hier, der wieder durchgestartet ist, du kommst mal schön nach Gladbach, so wäre das früher gewesen. Ne? Dann hätte man gesagt, jo, hier sind 10, 12 Millionen und bitte sehr, aber das ist nun mal utopisch, Mainz sogar vor Gladbach gelandet am Ende, deswegen sind das eben die Regale, in denen man sich bedienen muss und wenn es dann ein Zolis ist, ich sag mal so die leibhaftige Bengalo-Fackel da aus Thessaloniki, so vom Typ her, ja, dann wäre das schon etwas, was irgendwie auch die Leute, ich sag mal, etwas anzünden kann. Das ist ja also der Weg dahin, ne? Das die Feuer, die Streichholzköpfe sind ja doch feucht geworden in der vergangenen Saison, deswegen ist das schwer, da was zu entzünden, aber der einzige Weg, auf dem das jetzt funktionieren kann, ist ja nun mal der Transfermarkt und dann muss da jetzt auch wirklich was passieren, was das Potenzial hat, dieses Ziel zu erreichen.
Wobei ich jetzt mal sage, es gibt ja auch noch, aber das wäre was dann eben für die Entwicklungsreihe. Es gibt natürlich einen Kilian Saug, 17 Jahre alt, der natürlich auch aufrücken kann, zumindest mal in der Vorbereitung dabei sein sollte, vielleicht auch mal reinschnuppern kann in den Profikader, vielleicht mal Kadermitglied ist, vielleicht auch schon mal reinkommt. Warum nicht mal wieder einen 17-Jährigen zum Bundesliga-Debüt bringen? Das wäre aber nicht das, was jetzt die Mannschaft tragen würde. Da braucht man vielleicht dann gerade einen Kevin Stöger, auch vom Typus her. Wir haben ja auch schon, die Kollegin Anna Gobrecht hat ja in unserer Wen brauchen wir denn, wen holen wir denn, Geschichte den Kamada vorgeschlagen. Aber da scheint sich das ja nicht so zu entwickeln, dass er jetzt wirklich auf den Markt kommt oder beziehungsweise für Borussia realistisch ist, auch wenn er möglicherweise ablösefrei wäre, doch ein sehr hohes Handgeld dann einfordern würde. Aber klar, Kamada wäre dann natürlich das Regal nochmal drüber. Aber du hast es schon gesagt, Gladbach muss eben sich nach der Decke strecken und da wäre dann ein Stöger sicherlich einer, der Typ fußballerisch passen würde, auch wenn er nicht die Geschwindigkeit hat. Aber ne, da hatten wir das beste Beispiel in Lars Stindl über Jahre gehabt. Wenn einer das Spiel schnell machen kann, dann ist das auch schon mal eine gute Sache. Und jetzt haben wir einen noch gar nicht erwähnt, aber das ist für mich eigentlich auch ein Verkaufskandidat in gewisser Weise. Alassane Player.
Ja, den hatte ich so im Übergang jetzt quasi zur nächsten Kategorie. Erstmal noch einen Satz zu deinem Hinweis zu den Talenten. Also auch wenn das natürlich nicht den Turnaround alleine schaffen wird, alleine aus, ich sag's, wie es ist, populistischen Gründen würde ich das machen in den ersten Wochen der Vorbereitung. Swida, Saug, Boteli ins Profitraining. So, alleine damit die Leute irgendwie davon angezündet sind, boah, hier die Top-Talente, die auch erwähnt wurden auf der Mitgliederversammlung zusammen mit Thiago Pereira Cardoso, dem Torwart, rein ins Training, jetzt los, auch mal die Leute belohnen und einfach diesen Borussia-Weg, der im Interview auf der Vereins-Homepage mit Rainer Bonhoff vorkam, auch wieder erwähnt wurde, den einfach damit zu untermauern. So.
Und vor allen Dingen auch in Testspielen einzusetzen, in Testspielen auch gegen Mannschaften, die vielleicht mal unangenehmer sind. Man spielt dann ja manchmal
unangenehmer als Jüchen-Garzweiler jetzt als zuletzt.
Genau, zum Beispiel.
Noch getroffen haben,
ja. Noch unangenehmer. Also ja, um damit die auch einfach mal sehen, wenn man jetzt beispielsweise dieses U19-Halbfinale gegen Hoffenheim gesehen hat, wo dann ein Saug natürlich klasse Fußball spielt, aber dann, wenn der Ball verloren geht, auch schon mal ein bisschen spazieren geht, einfach um Dinge zu lernen. Das ist ja wirklich genau der Punkt, um Dinge zu lernen. Und warum auch nicht mal in der ersten Pokalrunde so einen Burschen auch mal zum Profi-Debüt bringen? Also die Idee finde ich absolut nicht nur richtig, sondern auch wichtig. Einmal als populistische Botschaft, aber natürlich auch sportlich, weil jedes Training mit den Profis, ich glaube, das muss man auch einfach mal sagen, jedes Training mit den Profis bringt so einen jungen Kerl ja auch weiter, weil er einfach Erfahrungen sammelt, dass eben der Sprung nach oben nicht so ist und dass man, was man im U19-Bereich vielleicht noch locker flockig machen kann, bei den Profis eben nicht funktioniert, wegen der Dynamik, wegen der Athletik, wegen der Körperlichkeit. All diese Dinge spielen ja eine Rolle und je früher man damit anfängt, ich glaube, Karl-Heinz Flipsen hat mit 17 das Profidebüt gefeiert und der hat sich tatsächlich auch in der Bundesliga durchgesetzt, gehörte zum Pokalsiegerjahrgang der Gladbacher. Also definitiv ein Auftrag auch an Ceoane und Roland Wirkus zu sagen, die Jungs müssen in der Vorbereitung dabei sein und jetzt wechseln wir, glaube ich, mal ins Sturmzentrum, oder?
Ja, genau, von den 17-Jährigen, Flipsen, der einzige 17-Jährige, der jemals für Borussia im Pflichtspiel aufgelaufen ist, wechseln wir zum, ist er denn der älteste, der zweitälteste Feldspieler, drittälteste, sorry, Kramer, Leiner, Player. 31 Jahre und man vernimmt doch sehr deutliche Signale, dass Borussia die Zeit nach Alassane Player plant und zwar ab jetzt, ab diesem Sommer, ob jetzt dann mit Player im Kader oder schon nicht. Das wird sich zeigen, das liegt auch daran, wer ihn denn kaufen würde. Aber Carsten, man muss bei Player ja sagen, hatte wirklich einen ganz starken Herbst, aber wenn ich jetzt überlege, wann hat er das letzte Mal eine konstant gute Saison gespielt, dann kann ich eigentlich fast jede seiner sechs in Gladbach durchgehen und sagen, eigentlich so durchweg gut war das nie. Es gab immer sehr hohe Höhen und dann wieder tiefe Tiefen. Also selbst als er gekommen ist, so hat er die meisten seiner Tore in der Hinrunde geschossen. Und jetzt nach dieser Verletzung, die er da hatte, gar nicht mehr in Schwung gekommen. Dann gingen auch wieder die Schultern nach unten, der Kopf nach unten. Und da muss auf jeden Fall eine Alternative her.
Ja, definitiv. Das wäre dann ja möglicherweise ein Kevin Stöger, das wäre dann ein Kamada, wenn es denn so wäre. Sehe ich genauso. Also Player, wenn da jemand kommen sollte, der etwas auf den Tisch legt, was wirklich interessant ist. Ich meine, natürlich wird es die 23 Millionen. Man darf ja nicht vergessen, Player ist nach wie vor der teuerste Transfer, den sich Gladbach jemals geleistet hat. Die werden natürlich nicht wieder reinkommen, das ist klar. Dafür hat er natürlich hier auch einige Jahre seine Tore gemacht und es fehlt einfach die Konstanz und er steht damit ja auch genau für ein Problem der vergangenen Jahre, eben diese fehlende Konstanz, dieses Auf und Ab, dieses Hin und Her und dann dieses zwischen Top-Spielen und ganz, ganz schlechten Spielen hin und her wanken. Das ist ja auch wirklich so ein Sinnbild für die ganze Mannschaft und das ist das, was ich mit diesem Geist meine. Das ist vielleicht auch immer sehr romantisch gedacht, aber genau Player symbolisiert das ja. Und da einen Cut zu machen, würde vielleicht dann auch mal ein neues Bild auf die Gladbacher Mannschaft werfen. Wobei ich sage, Player hat natürlich auch immer diesen Gedanken, wenn er auf dem Platz ist, kann er auch Tore schießen. Er hat ihn dann oft nicht erfüllt. Ich hatte zum Beispiel jetzt in der Schlussphase der vergangenen Saison schon auf ihn gesetzt. Er war natürlich auch nicht immer fit, aber da kam dann auch nichts und oder herzlich wenig. Und war ich schon auch enttäuscht und sage deswegen, wenn jemand ein bisschen was auf den Tisch legt, dann kann man das wirklich ganz schnell überlegen und ihn dann eben wegtun. Und man hat ja, ich würde sagen, Robin Hack, der eine ähnliche Position einnehmen kann. Da ist natürlich die Frage, Yannick, kann der das nochmal bestätigen, was er in der Saison jetzt auf den Tisch gebracht hat?
Ja, das heiße Füßchen. Oder erkaltet es vielleicht. Aber ich glaube, selbst wenn es ein bisschen kühler wird, dann kann man auch sehr damit zufrieden sein, was Robin Hack bringt. Wenn es dann einfach eine 7-Tore-Saison wird, ist das, glaube ich, im Bereich dessen, was man sich erhofft hatte. Dann haben wir jetzt die wirklich mehr oder weniger Mittelstürmer-Riege. Schwanscherer, Jordan, Ranos, Fukuda. Grandlea und Ranas, glaube ich, wenn wir den als ersten Mal abfrühstücken, ganz klarer Leihkandidat. Der Sprung von der Regionalliga Bayern in die Bundesliga war zu groß. Da muss man sich irgendwie in der Mitte treffen, sprich wahrscheinlich in der zweiten Bundesliga oder in einer schwächeren ersten Liga. Also ja, ich gehe davon aus, am 1.9. ist Grandlea und Ranas nicht in Borussias Kader.
Ja, also würde für ihn auch wichtig sein. Er ist ja ohnehin, sage ich jetzt mal, ein Stürmer, der so ein bisschen eigentlich zur alten Zeit Borussias gepasst hat. So eine hängende Spitze, so ein schwimmender Stürmer. Ja, er sieht nicht so aus wie Lars Stindl. Er spielt auch so ein bisschen so. Da muss natürlich noch richtig was dazugelernt werden. Und da ist eine Leihe über ein, zwei Saisons mit Sicherheit genau der richtige Weg. Und da muss man schauen, ob er dann überhaupt den Sprung schaffen kann. Also Ranos streichen, Jordan im Grunde auch erstmal streichen. Da sind die Gladbacher natürlich immer noch mit dem Gedanken unterwegs, dass man ihn nochmal verpflichtet oder fest verpflichtet, weil er eben diese Inselbegabung hat, weil er eben auch diese Körperlichkeit hat, die man sich dann schon wünscht, auch im Strafraum. Aber er ist halt auch ein Stürmer, der besonders Lob dafür bekommen hat, mit den Rücken zum Tor zu arbeiten und Bälle festzumachen. Und da bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch, wenn das einen Stürmer auszeichnet, dass er eigentlich gar nicht das im Blick hat, wofür er da ist, nämlich Tore zu machen.
Oder per Fallrückzieher, das wäre die einzige Möglichkeit dann.
Ja gut, aber da ist er, glaube ich, ein bisschen hüftsteif vielleicht dafür. Verletzt er sich wahrscheinlich. Ja, genau. Also Jordan würde ich auch erstmal gedanklich wegtun. Und Thomas Schwanscherer, du hast das auch mal geschrieben, ist ja im Grunde ein Neuzugang nach dieser doch für ihn sehr problematischen Saison aufgrund vieler großer und kleiner Verletzungen, immer wieder Comebacks und immer wieder nicht fit. Da hoffe ich einfach drauf, das werden die Gladbacher auch tun. Und ich hoffe jetzt nicht, sondern ich denke einfach mal, dass das schon noch passieren kann. Er hat ja gezeigt, als er fit war, was er drauf hat. Und wenn man sich, wir haben es beide gesehen in diesem Spiel, Vorbereitung, Spiel gegen Stuttgart, Elfmeter, direkter Freistoß, Kopfball, kann er alles. Also ja, kann er wieder anschließen, wenn es nach den Gladbachern geht. Für mich einer, der noch dieses Potenzial hat, was auch Roland Wirkus gesagt hat, nachzulegen. Und dann gibt es für mich auf jeden Fall auch da keine Frage, Shio Fukuda muss eine größere Rolle im Kader spielen, muss mindestens die Nummer 3 im zentralen Sturm sein und dann auch seine Einsätze bekommen.
Ja, da sage ich Zweikampf um die Nummer 3. Ist ja immer gut, wenn jeder einen Herausforderer hat und das könnte bei Fukuda dann einfach Winsley Boteli sein, der im besten Fall einen Profivertrag unterschreibt und wer sich durchsetzt, der ist dann die Nummer 3, aber auf jeden Fall muss beiden eine klare Perspektive aufgezeigt werden und was Jordan angeht, also würde ich mittlerweile eigentlich fast sagen, egal was der Preis ist, da muss etwas anderes noch drin sein auf dem Markt, also sei es jetzt für 3 und erst recht für 5 Millionen Euro, du hast diese Inselbegabung genannt, das ist dann einfach zu dünn und vor allen Dingen aufgrund der Verletzungshistorie von Schwanscherer muss dieser zweite Stürmer, ob er jetzt gekauft oder geliehen ist, ob er alt oder jung ist, der muss einer sein, der kaum verletzt gewesen ist bisher, der im besten Fall auch in den letzten 3 Jahren, weiß ich nicht, maximal 5 Spiele verpasst hat, verletzungsbedingt, weil dieses Risiko, dass dann dauernd auch wieder 2 Mittelstürmer ausfallen, das muss minimiert werden. Das war ein ganz großes Problem in der vergangenen Saison. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal nachgeguckt, wie viele Spiele beide überhaupt zusammen fit waren. Das ist sehr überschaubar, auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Und das ja muss ganz fett mit auf den sozusagen die Checkliste für Mittelstürmer Nummer 2. Und das kann dann eigentlich nicht Jordan die Antwort sein.
Nein, also das kommt ja dazu, diese Verletzungsanfälligkeit. Klar, er ist jemand, der in der Mannschaft ein gutes Standing hatte. Er ist jemand, der auch seine Tore gemacht hat. Das wollen wir jetzt ja auch nicht verhehlen, gerade im Pokal gegen Heidenheim. Aber in der Summe war das dann doch weniger, als man sich erhofft hat. Und da gibt es mit Sicherheit Alternativen. Klar, einen der immer spielen kann, der schon ein gewisses Alter hat, der dann auch noch seine Tore schießt, Harry Kane. Aber das war jetzt nur ein Scherz. Natürlich, aber du brauchst jemanden, der, da gebe ich dir recht, der einfach dann fit ist, wenn Schwanscherer mal ausfällt. Wobei natürlich die Gladbacher hoffen, dass das jetzt eine Seuchensaison für den Schwanscherer war und dass er in Zukunft einfach da auch körperlich anders unterwegs ist. Vielleicht gilt auch hier, die Bundesliga hat dann doch andere Anforderungen als die tschechische Liga. Aber man weiß es nicht. Also definitiv auch einen, der da, ja, der einfach parat steht, wenn er gebraucht wird und der vor allem auch einen Zweikampf da vorne irgendwo initiiert. Also da jetzt zu sagen, Cvancara spielt, wenn er fit ist, ist auch der falsche Weg. Und wenn man sich die Kader von Seoane mal anguckt in Bern, die er ja immer mitgebaut hat, da waren dann schon 2 bis 3 mindestens Mittelstürmer, richtige Mittelstürmer immer im Kader mit unterschiedlichen Begabungen sicherlich. Aber wenn man dann sagt, Cvancara, Fukuda plus X, Fukuda Boteli Schrägstrich vielleicht und da dann auch einen dazu, dann wäre das für mich eine gute Mischung, mit der dann auch ein Trainer gut arbeiten kann.
Ja, jetzt können wir wahrscheinlich mal zusammenfassen, was wir so an Einkaufsliste formuliert haben. Gehst du mit, machen wir einfach mal im Schnelldurchlauf, gehst du mit, dass dieser zweikampfstarke defensive Mittelfeldspieler eigentlich Prio 1 sein muss?
Also, ich würde es mal so zusammenfassen, ne? 6, 11, 9.
Ja, 10, 11, so? Oder ist 11 links vorne?
Nee, das sind 7, würde ich jetzt, ne? 7, die 7, ja, 7 oder 11, je nachdem, wie man spielt.
Ja.
Also sagen wir mal kurz nochmal 6, 7, 9. So, das wäre für mich die Prioritätenliste und
dann noch 4 und 5 hinten. Innenverteidigung. Es ist also am wahrscheinlichsten, dass was passiert und dann sind wir wahrscheinlich erst bei Außenverteidiger. Das ist dann eher so das, was geht noch am Ende. Ist zumindest anzunehmen. Also ja, wahrscheinlich so. Ja, so gut, Sander ist schon da und 5 weitere neue sollten es dann am Ende eigentlich schon sein, weil sonst, also wenn es nicht klappt, dann würde es heißen, dass auch auf der Verkaufsseite zu wenig funktioniert hat. Da ist es sicherlich nicht so, ne, wenn man so eine Liste macht, dann ist man schnell bei 10 Spielern oder so. Das ist dann zu groß angesetzt, aber ja, 6 rein, 6 raus. Ich glaube, das ist eine Größenordnung, über die man dann ganz realistisch sprechen kann.
Ja, und da muss man dann eben auch als Kaderplaner dran arbeiten, dass eben diese Kaderplätze frei werden. Klar, es gibt bestehende Verträge und da wird man keinen rausdrängen können ohne weiteres. Das ist auch logisch. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber als Spieler will man dann ja auch Perspektive haben zu spielen und da muss man dann eben Lösungen finden. Das ist ganz klar. Es geht eben auch darum, diesen Kader wirklich mal mental neu aufzustellen. Und das ist ja auch ein Ziel, was Roland Wirkus und Seoane ja auch formuliert haben. Einfach Umbruch Teil 2. Teil 1 hat eben stattgefunden. Erfolg war natürlich sportlich gesehen sehr, sehr mäßig, führte fast zu einer Katastrophe. Aber weil eben klar geworden ist, dass einfach zu wenig Veränderung bisher passiert ist, gerade auch, würde ich fast sagen, im mentalen Bereich. Und da muss man dann eben schauen, dass man jetzt Leute bekommt, die heiß sind, die ja, wie sagt Roland Wirkus, die Bock haben, diesen Weg mitzugehen, die was verändern wollen, die wirklich sich nochmal entwickeln wollen. Und da kann man dann einfach nur sagen, es gibt 2 Beispiele, die wirklich dafür glänzend stehen. Das sind Rocco Reitz, das ist Robin Hack und nochmal, nicht jeder Zweitligaspieler wird ein Hack sein und nicht jeder Leihrückkehrer respektive jedes Eigengewächs wird ein Rocco Reitz sein, aber man muss eben Leute finden, die diesen Willen, diesen Geist haben, etwas bewegen zu wollen. Und das haben beide gezeigt und darum sind das für mich die Vorbilder für das, was an Transfermentalität eben reingeholt werden muss.
Ja, und vielleicht nicht nur sich um Spieler bemühen, die schon Bock haben auf Borussia, sondern auch einfach in der Lage sein, Bock zu machen auf Borussia. Vielleicht gibt es ja auch Spieler, die noch gar nicht wissen, dass das ein Projekt für sie wäre, weil nur in dem Bereich zu fischen, sage ich mal, also wer Philipp Sander nicht davon überzeugen kann, zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, dann sehe ich wirklich schwarz, wenn das nicht mehr gelingen würde. Aufstieg in Kiel hin oder her, das ist ein Spieler, der ausgeliehen war nach Verl vor ein paar Jahren noch, der noch keine Bundesliga gespielt hat, 26 Jahre alt ist, also das sollte man schon hinkriegen. Man muss es aber auch schaffen, dann mindestens einem Zolis Bock zu machen, dann auch einem Bernardo, ne, beispielsweise aus Bochum mal zu sagen, ey, du hast hier trotz des Abstiegs, wir reden jetzt ja noch vor dem Rückspiel, aber ich gehe mal davon aus, dass Bochum das 0-3 nicht aufholt, du hast trotzdem eine gute Saison gespielt und auf dich aufmerksam gemacht, Borussia Mönchengladbach, darum ist das eine gute Idee für dich. Und dann sind wir natürlich auch im finanziellen Bereich, jetzt vielleicht nicht nach außen auch immer allzu doll betonen, wie schwierig die Lage ist, auch wenn es dann sehr ehrlich und realistisch ausgedrückt ist. Aber das suggeriert nach außen schon sehr, dass Borussia da wirklich, dass alles auf sehr enger, dünner Kante genäht ist und wenig geht, auch irgendwie vielleicht das Ganze mal ein bisschen positiver formulieren oder alternativ auch mehr Geld freimachen. Das geht natürlich auch.
Ja, die Schatulle halt aufmachen. Also ne, Festgeld ist gut, aber eine gute Mannschaft ist besser und die kann dann ja auch für neues Festgeld sorgen. Da muss man sicherlich ein bisschen mutiger agieren, da bin ich dabei. Dem werden wir uns natürlich auch noch widmen, weil wir nicht nur podcasten, sondern teilweise auch Texte schreiben. Und deswegen haben wir da thematisch, sind wir da ja auch für. Du hast ja schon mal aufgeschrieben, wie problematisch natürlich die Gladbacher Situation ist. Also es ist definitiv notwendig, um in der Größenordnung Veränderungen herbeizuführen, zu verkaufen. Darum auch da, ne, da sind die Kaderplaner wirklich geplant, nicht nur zu scouten, wer der Richtige ist, sondern vielleicht auch mal zu scouten, ja, oder auszuloten, welche Spieler man dann auch zu Veränderungen bringen kann. Nochmal, bestehende Verträge kann niemand ohne weiteres auflösen und kann man natürlich schon, kostet aber Geld. Da muss man dann eben schauen, wie wertvoll dann die Konsequenzen sind. Aber das ist schon, ja, du hast es geschrieben, es wird ein schwieriger und komplizierter Transfersommer, aber niemand hat gesagt, dass es leicht und einfach ist, einen Umbruch zu machen. Und es wurde viel darüber geredet, das sollte in Zukunft nicht mehr der Fall sein, aber es sollte noch ein größerer Umbruch passieren. Das ist mal definitiv Logo.
Jo, also wir hoffen, dass das die auch Erkenntnis dieser abgeschlossenen Saisonanalyse ist, dass da einiges passieren muss und man nicht nur an ein paar Stellschrauben drehen kann. So, ich sehe hier oben, eine Stunde ist um, also ich weiß nicht, ob wir noch gleich was rausschneiden müssen, aber ungefähr eine Stunde aufgenommen. Das war aber auch unser wilder, aber geordneter und fundierter Ritt durch Borussias Kader, das, was passieren könnte, müsste und sollte. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Arbeitsgrundlage, sage ich mal, für uns, für den Sommer, was wir hier definiert haben und wie wir den Status quo beschrieben haben. Ich tue das aber erstmal die nächsten zwei Wochen nicht, sondern mache Urlaub, auch Podcast-Urlaub und dann machst du Urlaub. Ich glaube, das heißt, es dauert jetzt ein paar Wochen, bis wir beide mal wieder zusammen aufnehmen, aber der Fohlenfutter-Podcast macht keine Sommerpause, sondern dann, genau, hört ihr andere Konstellationen hier. Wir mischen also personell auch ein bisschen durch.
Ja, richtig so. Wir sind breit aufgestellt und deswegen, ja, neue Stimmen, aber ja, sage ich jetzt mal, es wird weiter um Borussia Mönchengladbach und deren Zukunftsplanung, also die Planung der jüngeren Zukunft natürlich erstmal gehen und ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert, dadurch, dass die sportliche Führung genauso im Amt bleibt. Grundsätzlich, glaube ich, ist das ja auch, wenn man, ne, Roland Wirkus spricht davon, von Konstanz, die man mal wieder reinbringen will. Jetzt muss dann aber auch klar sein, dass an anderer Stelle wirklich was passieren muss. Da sind natürlich sowohl der Manager als auch der Trainer aber richtig in der Pflicht zu liefern. Und ja, bin sehr gespannt. Und wichtig wäre, dass, wenn dann irgendwann die Vorbereitung beginnt, es wird ja am 10. Juli der Fall sein, dann muss es irgendwie hinbekommen, bis dahin als Borussia Mönchengladbach irgendwie die Stimmung wieder zu heben. Weil die ist ja gerade richtig im Keller. Und das wird man durch gute Transfers in meinen Augen schon ein bisschen, du hast viel die Anzünde-Bilder genutzt, das wird man schon dann auch hinbekommen, wenn man eben gewisse Transfers hinbekommt.
Ja, genau. Man hat sich eben jetzt in dem anderen Bereich gegen personelle Veränderungen entschieden, muss dann natürlich auch, da müssen die Protagonisten auch noch jetzt dann eben beweisen, dass diese Kontinuität nicht aus reinem Selbstzweck die Entscheidung, das Resultat der Analysen ist, ja, viel zu tun, aber jetzt eben dann auch die Möglichkeit zu beweisen für alle Beteiligten, dass das richtig ist aus Sicht des Vereins. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einen Strich drunter und ja, können dann ja auch gespannt in ein paar Wochen Bilanz ziehen, wie es sich dann entwickelt hat. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuhören, transferverbundenes Vergnügen oder was soll man sagen?
Ja, in dem Fall bietet sich das ja durchaus an und das transferverbundene Vergnügen soll ja dann auch wieder zu einem sportverbundenen Vergnügen ziehen. Also von daher, tschö für heute.
Jo, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de